Vielleicht zuerst mal noch im Überblick, bevor ich reinsteige, direkt ins Thema. Das Erste, was ich immer sehr reich finde, ist, wenn wir eine große Freiheit haben mit den Fragen. Ich weiß nicht, ob da bestimmt ein Fragenkasten möglich ist, dass ich irgendwo Fragen reinwirfst, Tag und Nacht einfach die Fragen reintun und dass wir dann versuchen können, miteinander zu überlegen, miteinander zu beten, um zu wissen, wie können wir eigentlich einander helfen, da wo wir alle Fragen haben, wenn wir unterwegs sind. Es hat mich ein Vers beschäftigt, Bibelvers beschäftigt, als ich am Anfang vom Dienst war. Und das war der Vers in Apostelgeschichte 20, 24, den kennt ihr bestimmt. Als Entschuldigung für mein Deutsch, gell? Ich bin sonst immer französischen Sprache. Ihr kennt ja das Kapitel. Paulus ist unterwegs, er will nochmal mit den Ältesten von Ephesus sprechen und ruft sie, dass sie nach Milet kommen, um dort eine Pause zu machen, dass er noch eine Möglichkeit hat, mit ihnen zu sein. Und da sagt er unter anderem, Vers 24, aber ich halte mein Leben nicht der Rede wert, wenn es gilt, meinen Lauf und den Dienst zu vollenden, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Es war ganz am Anfang vom Dienstleben, als dieser Vers hatte ich ihn lange in meinem Büro an der Wand, an der Mauer. Und ich muss ihn immer wieder überlegen, bin ich einverstanden damit, dass mein Wert, mein persönlichen Wert, mein persönliches Leben muss eigentlich auf die Seite gehen. Bin ich einverstanden damit, dass das Kreuz Jesu da ist, um für mich ein Weg zu sein, wo ich sterben muss, sonst kann nichts multiplizieren. Da, wo ich nicht auf die Seite gehe, weggehe, da, wo ich nicht Platz mache, können andere nicht weitergehen. Und es wurde dann ganz konkret in meinem Dienst, in verschiedenen Stufen, hat der Herr das einfach mir geholfen, das auszuleben, wo immer wieder in verschiedenen Verantwortungen, wo ich die Freude hatte, jüngere Menschen zu finden, die treu sind dem Herrn und nachfolgen und ihnen das zu lassen und wieder zurückzuziehen und etwas Neues anzufangen, wieder eine ganz kleine Arbeit, unscheinbare Arbeit anzufangen an einem anderen Platz, um neu wieder das zu beginnen. Mir scheint es wichtig, wenn du im Dienst bist für den Herrn, wenn du Prediger bist oder Pastor oder Missionar oder wie man das so nennt, wenn du im Dienst des Herrn stehst, musst du bereit sein, mit dir selber klar zu sein, du wirst hier auf dieser Welt, wirst du keine wichtige Persönlichkeit. Das musst du vergessen. Auf dieser Welt wirst du einfach jemand sein, der vergessen wird, wenn du wirklich Reich Gottes Arbeit bauen willst. Wenn du dein Leben einsetzt, dass andere Menschen zum Glauben kommen, da wirst du oft falsch verstanden werden. Und oft wirst du Wege gehen, wo du dich sehr alleine fühlst. Und dieses Alleinsein ist wichtig in unserem Dienst als Pionierarbeiter. Denn dieses Alleinsein, das bindet uns immer mehr an Jesus. Ich habe gesehen, wie der Herr Menschen bekehrt hat. Ich habe gesehen, wie der Herr Gemeinden gebaut hat. Ich war dabei und habe mitgemacht in dem allem. Habe aber auch gesehen, wie diese Gemeinden zum Teil sich gespaltet haben, es Kämpfe gegeben hat, Kriege zwischen Brüdern. Streitigkeiten, wo man gesagt hat, die Lehre ist das Problem, und zwar eigentlich die Charaktere das Problem. Und habe mitgelitten oft und geweint oft in der Gemeindearbeit. Habe auch gesehen, wie ich oft falsche Reaktionen hatte. Wie ich manchmal etwas nicht mehr verstanden habe und dann falsch reagiert habe in der Gemeinde. Habe gemerkt, wie andere schwach sind, aber habe auch ganz gut gemerkt in meinem Leben, wie ich der Schwächste bin. Und das ist, finde ich, das Schöne, wenn man mit dem Herrn Jesus lebt und versucht, nahe zu sein bei ihm, ist, dass man, je mehr die Zeit durchgeht, je mehr merkt, dass meine Schwachheiten sind kein Problem für Gott. Es waren oft meine Stärken, die Probleme waren. Denn da war ich manchmal sicher, aber nicht unbedingt sicher in die gute Richtung. Aber die Schwachheiten, die haben mich immer wieder zurückgeführt zu ihm. Die Kämpfe haben mich zu ihm zurückgeführt. Und in meinem Dienst war ich jetzt oft auch in letzter Zeit in Situationen, wo man mich gefragt hat Kriegssituationen in Gemeinden zwischen Pastoren und Eltern und so weiter, also viel Nöte in den Gemeinden, um da Schiedsrichter zu sein und zu helfen. Da ist man oft beim Weinen. Und dann denkt man, in dieser Zeit gehen Tausende von Menschen verloren. Und man kriegt da, wo eigentlich Charaktere nicht alles aushalten, mal zu sagen, der andere hat vielleicht auch so viele Rechte wie ich oder noch mehr Rechte. Dienst ist verwandt mit Leiden. Das möchte ich dir sagen. Das hat mir Ralf Schalis gesagt. Ralf Schalis war praktisch einer von meinen geistlichen Vätern. Wenn ich das Buch nicht kenne, Titel? Kurswechsel, da musste ich alle Minimum 10 Exemplare kaufen. Ist ein Buch, das hilft, um anzufangen, mit Jesus zu leben. Ralf Schalis war unser geistlicher Vater. Und er hat mir gesagt, als ich jung in den Dienst hineinkam, hat er mir gesagt, Dani, 50% von der Schulung für ein Reich Gottes Arbeiter ist Leiden. Hab ich gedacht, der ist alt, du. Gell? Der hat Probleme, wahrscheinlich. Eh? Alten Bruder, wahrscheinlich. Mühe, eh? Ein anderes Mal hat mir der Ralf gesagt, Dani, wenn er dich schon lang schult und auf die Seite stellt, vielleicht will er dich im Leben 5 Minuten gebrauchen. Aber mit 5 Minuten macht Gott eine neue Schöpfung. Ja, ich habe manchmal gedacht, Ralf, was lernst du mir da? Und das war so wahr, so wahr. Ich möchte heute Abend zuerst anfangen mit dem, in unserem Titel ist ja dieses Wort drin von der postmodernen Welt. Was heißt das eigentlich? Wir sind in eine Welt hineingestellt, wo man natürlich jetzt stundenlang reden könnte über Humanismus, Relativität und so weiter, reden könnte über das alles, was da ist, auch in Frankreich mit der Laïcité, also mit dem Laïcité anti-Dieu praktisch, atheistische Laïcität. Man könnte da lang darüber reden, aber ich glaube, das Wichtige, das wir verstehen müssen in der Welt, wo wir stehen, ist, dass wir noch viel Möglichkeiten haben, das Evangelium weiterzugeben. Aber das, weil wir in dieser Gesellschaft sind, wo so viel auf das Wissen gesetzt wird und so viel auf die Relativität gesetzt wird, dass wir immer weniger den Mut haben, konsequent etwas zu sagen. Mir scheint, es wird immer schwieriger, ganz klar etwas zu sagen, wenn man weiß, dass das, was man sagt, systematisch auf die Seite gestellt wird und relativisiert wird. Und ich merke, was ich am meisten brauche, das habe ich heute wieder gemerkt, im Flugzeug hätte ich die Möglichkeit gehabt, mit einer Hostesse zu reden, denn wir sprachen miteinander über Flugzeug und so weiter. Ja. Und nachher, ich war dann mit meinen Notizen auf den Knien und dann habe ich sie gefragt, ich bin da gerade über Gemeindearbeit zum Arbeiten, habe gefragt, was denken Sie von den Christen, von den Gemeinden? Ne? Das war interessant so. Aber als das Gespräch fertig war, habe ich wieder gemerkt, Dani, du warst nicht klar. Du hattest eine Möglichkeit, ganz klar von deinem Herz zu reden und du bist einfach so schön, brav, philosophisch geblieben. Und ich merke, wie es in unserer Zeit für mich persönlich schwierig ist, die Freiheit zu nehmen, die ich habe in Jesus. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, das wisst ihr, Apostelgeschichte 1,8, gell? Dass wir Zeuge sind in dieser Welt. Für das haben wir den Geist bekommen. Und ich merke, wie es schwierig ist, diese Stellung zu nehmen. Einfach etwas Klares zu sagen. Und es wird immer schwieriger. Ich sehe es in der Pionierarbeit. Wir haben in Frankreich zur Zeit immer mehr Menschen, bei den wenigen Menschen, die Interesse haben fürs Evangelium, ist vor allem, bleibt es oft an einem Interesse, intellektuelles Interesse, Überlegungsinteresse. Und die kommen dann so weit, dass sie sogar total einverstanden sind mit dem, was wir sagen. Und sie finden das ganz gut, dass es Jesus gibt als Herrn und Heiland, und sie finden das prima, ja. Und dann kommen sie und machen mit. Aber wir haben so wenig. In den letzten 7 Jahren habe ich so wenige gesehen, die unter einer echten Buße waren, wo man erlebt, wie der Heilige Geist von Sünde überzeugt und Menschen in einer Not sind, zu wissen, dass sie verloren sind. Und das scheint mir, ist etwas, was da ist in unserer Zeit, wo wir leben. Darum, glaube ich, kann man diese Zeit Endzeit nennen. Wenn wir nämlich 2. Timotheus 3 anschauen, am Anfang, 2. Timotheus 3, ihr kennt bestimmt dieses Kapitel, wo der Paulus dem Timotheus sagt, in seinem letzten Brief, bevor er dann stirbt als Märtyrer, sagt er da im Kapitel 3, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, zuchtlos, dem guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Dabei haben sie den Schein von Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Solche meide. Ich werde noch später morgen dazu kommen, um ein wenig zu versuchen zu messen mit der Bibel, von der Bibel her, zu messen, wie weit sollen wir als Diener, als Missionare, als Pioniere, wie weit sollen wir in der Welt leben, ohne von der Welt zu sein? Und wie weit können wir messen, wie viel Kraft wir haben, um in der Welt zu leben, ohne unterzugehen? Mir scheint das immer etwas ganz Wichtiges in unserem Dienst als Pioniere. Wenn ich rede als Pionier, warum? Denn ich bin nicht unbedingt, ich verbringe nicht mehr meine Zeit meistens mit Christen, sondern ich kann praktisch nur leben, wenn ich immer wieder mit Heiden zusammen bin. Das ist meine Last. Aber das macht auch, dass ich in verschiedenen Vereine, die nicht christliche Vereine sind, in verschiedenen Situationen mitlebe, voll wie die Welt, in der Welt. Aber ich muss wissen, wie weit ich auf dem Ast hinausgehen kann, ohne dass ich sündige und ohne dass mein Leben zerbricht. Also muss ich wissen, wie solid sind meine Wurzeln verankert in Jesus, um das zu leben. Mir scheint, das ist eine von den Nöten im Gemeindebau in unserer postmodernen Zeit, dass wir uns klar sein müssen, wir können nicht Gemeinde bauen und Menschen erreichen, indem dass wir in Säle bleiben oder dass wir in unserer, wie einer Subkultur drinstehen, eine evangelikale Kultur, wo wir drin bleiben. Menschen müssen Menschen begegnen. Und wir müssen Salz sein der Erde, wir sind es, Licht der Welt, wir sind es, hat Jesus gesagt. Also müssen wir direkt mittendrin sein und da die Kraft bekommen, die Freiheit haben in Jesus, da zu leben und Zeuge Jesu zu sein. Das werden wir noch näher anschauen in den nächsten Stunden morgen, denn es braucht mehr Konzentration mit den allen Bibelstellen. Auf alle Fälle, unsere postmoderne Zeit, wie man sie so schön nennt, ist, glaube ich, nicht anderes als Römer 1, dass wir den Gott der Schöpfung nicht mehr anerkannt haben und dass wir jetzt die Geschöpfe anbeten. Und darum hat uns Gott gelassen in unseren Gelüsten und lasst uns gehen als Länder, gehen in die Not, denn ohne eine richtige Not kommt wahrscheinlich der Mensch nicht zu Gott zurück. Und mir scheint, dass das eine Gebetserhörung ist, wenn wir als Gemeinde beten, dass der Herr Menschen bekehrt, dass er das Volk Jesus kennt, dann ist bestimmt eine Gebetserhörung, dass es zuerst immer schlechter geht. Und dass wir zuerst vielleicht in unseren Ländern finanziell noch viel ärmer werden müssen. Wir sind schon auf dem guten Weg, finde ich momentan, ja. Aber wir können noch weitergehen. Dass wir begreifen, dass wir eigentlich ohne Gott nicht auskommen. Es ist immer wieder interessant, so ein Gespräch zu führen mit Menschen, die leitende Menschen sind. Ich denke, ich hab immer wieder Mails, also Internet mit der Regierung von Frankreich. Und wenn man da sieht, immer wieder, wie der Hochmut da ist, um noch glauben zu können, dass der Mensch selber dem Lande helfen kann, dann kann man ihnen noch immer wieder sagen, Sackgasse, ja? Sackgasse. Gott lässt uns und er lässt uns schon alleine gehen, wenn wir ihn nicht wollen. Und da werden wir sehen, wo wir hinkommen. Und ich glaube, dass wir in der Zeit, wo wir leben, darum dürfen wir keine Illusionen haben, auch in unseren Ländern in Gemeindegründung. Denn es gibt auch Gemeindegründungskurse, wo man versucht, durch alle Methoden und Mittel Leben zu bringen in eine Gruppe, in eine Gemeinde. Aber es gibt Leben und Leben. Es gibt Leben, das von Gott kommt und das braucht man nicht organisieren, denn es ist organisch. Es kommt direkt vom neuen Leben in Christus, das Leben. Und es gibt organisiertes Leben und das Organisierte einfach, das bleibt nicht und hat eigentlich keine Wurzel und wird schnell wieder weggehen. Darum als Pionierarbeiter, als Gemeindegründer musst du einverstanden sein, dass du Sämannsarbeit machst. Du bist immer am Auswerfen der Saat und du darfst nie dein Leben messen an den Resultaten. Wir haben jetzt die Freude, so eben über ein bisschen über 30 Jahre Teamwork zu haben, immer wieder mit anderen zusammen, bis zu 9 Jahre miteinander, mit verschiedenen Teams, mit Mitarbeitern der Gemeindegründung, verschiedenen Stellen. Und ich finde, es ist immer spannend, mit anderen zusammenzuleben und zu arbeiten, denn jeder, der mit mir arbeitet, hilft mir in meiner Heiligung persönlichen, denn er zeigt, durch sein Wesen merke ich wieder meine Schwächen. Wir sind alle so verschieden. Wir haben so andere Temperamente, so andere Charaktere. Wir kommen in unserem Team jetzt sogar von verschiedenen Kulturen. Brasilianer, gell? Und einer aus den Pazifikinseln, der Fischer ist als Beruf, also Tiefschwimmfischer mit Pfeiler und Bogen da unter dem Wasser, ne? Der zu Hause bei mir rumläuft mit seinem Ländeschutz an. Ne? Und dann darf ich jetzt schulen, um dort in der Gemeinde, in diesen Pazifikinseln, dort eine Säule zu sein. So verschieden, so eine andere Denkart. Und jeder hat mir etwas zu lernen. Jeder hat mir etwas zu zeigen in meinem Leben, wo ich näher kommen soll zum Heiland. Wo ich noch mehr bei ihm, näher bei ihm sein soll, um echter zu werden. Das ist das Schöne, wenn du als Team arbeitest, mit anderen zusammen. Und ich meine, das war ja der Weg, dass Jesus genommen hat. Ne? Er hat ja das Teamleben genommen, sofort. Ne? Und wenn man sieht, wie diese Männer, die mit ihm waren, immer gesehen haben, wie er lebt, und Tag und Nacht konnten sie sehen, wer Jesus ist. Das ist eine Herausforderung und ist auch ein großer Segen. Und ich glaube, es ist auch eine von den Schlüsseln für die Zukunft. Wenn, ich möchte immer wieder Mut machen, älteren Reich Gottes Arbeiter den Mut haben, einen Jünger neben sich zu nehmen. Und sich zu sagen, jetzt will ich in den Jungen investieren. Ich will, dass ein anderen leben kann, mitleben kann. Das ist für uns auf alle Fälle, für Ursulandisch ist das die größte Freude. Denn wir haben immer wieder Junge neben uns, die absolut kein Geld haben, die nicht wissen, wie sie auskommen. Und wir sagen, du, es hat Suppe für uns zwei, dann hat es auch für drei, komm zu uns, leb mit uns und wir wollen miteinander dem Herrn dienen. Postmoderne Welt, wir haben noch sehr, sehr viel Freiheit. In Frankreich geht jetzt ein wenig bergab, aber ich rede ja hier nicht von Frankreich. weil wir jetzt nach dem letzten Loi Stasi vor 3 Wochen, ist jetzt so, dass der Glaube nur noch zum Privatleben gehört und zum Leben in den Räumlichkeiten, die kulturelle Räumlichkeiten sind. Also können wir nicht mehr auf Straßen oder so weiter evangelisieren. Aber das ist ja kein Problem. Wir haben noch sehr viele Möglichkeiten, um weiterzugehen und mit Menschen von Jesus zu sprechen. Gemeindebau bewegt verschiedene Schwerpunkte. Ich nenne nur 3 Mal, die mir ganz wichtig sind. Die wurden schon angetönt vorher in der Einleitung. Der erste, man kann es nicht. Man kann nicht Gemeinde gründen. Das muss klar sein. Wenn du als Gemeindegründer in deinem Kopf hast, ich will eine Gemeinde gründen, da wirst du Menschen gebrauchen, um dein Ziel zu erreichen. Und für das sind Menschen nicht da. Denn die Menschen, die sich bekehren, die Gott gehören, mit denen musst du so leben als Freunde in Christus, dass sie selber in der Gemeinschaft mit dir zusammen, dass sie selber merken, was eigentlich Gemeindeleben ist. Denn du weißt ja, wie gesagt worden, Gemeindeleben sind nicht Stunden. Gemeindeleben ist ein Lebensstil. Und wenn es ein Lebensstil ist, dann kann das sehr verschieden sein. Dann ist Gemeinde, zum Beispiel Gemeinde in den Vogesen, die war gar nicht Gemeinde, wie ich sie gesehen habe am Anfang meinem Dienst im Elsass. Als ich in den Vogesen die Freude hatte, die erste Bekehrte zu sehen, da war einfach der Gottesdienst, da kam jeder so wie es, ja, im blauen Arbeitskleid von der Fabrik, kamen sie in den Gottesdienst, ne? Und wir saßen da zusammen und unser Abendmahl war einfach, wir haben den Text gelesen. Und haben das genommen, was wir auf Platz hatten, ne? Glas und Brot und Taufe war im See dann einfach, ne? Haben sie gemerkt, der Dani, da steht von der Taufe, ich so, ja, und was hindert jetzt? Schau, wir haben See, ne? Wir können ja gehen miteinander. Ne? Und die Neubekehrten haben selber nachher die Gemeinde strukturiert. Denn ich wollte nicht als Elsässer eine elsassische Gemeinde in den Vogesen gründen. Ich wollte, dass die Vogesner mit Jesus leben und dass sie in dem, was sie im Gotteswort lesen, dass sie das in die Praxis umsetzen und mit ihnen das einfach leben. Und so kam ich oft mit ihnen zusammen am Ausgang von der Fabrik. Im Auto waren wir zusammen im Auto und beteten miteinander, haben Bibel gelesen und dann, aber es war gar nicht, Gemeindeleben ist Leben. Und sobald, dass wir als Gemeindegründer eine fertige Vorstellung haben von Gemeindegründung, müssen wir aufpassen, dass diese Vorstellung nicht schon ein Schema ist, wo andere Menschen das tun müssen, was wir wollen. Wir wollen Menschen an Jesus binden. Und wenn sie an Jesus gebunden sind, dann ist es ganz verschieden, je nach Kultur, wie sie das aus ihnen selber zeigen. Wenn ich in Südfrankreich bin, wo diese Meridionos sind, diese heißen Typen, gell, dann ist ein ganz normaler Gottesdienst etwas, was man in Nordfrankreich total charismatisch nennt, ja? Nur weil es, ja, wie weil sie lachen und freudig sind und weil sie Südländer sind und heißes Blut haben, ja? Das heißt noch lange nicht dann, dass es falsch ist. Es ist ein anderes Ausleben von etwas, was inwendig das Herz betroffen hat in der Gemeinschaft mit Gott. Das merkt ihr ja auch mit verschiedenen Temperamenten, gell? Also man kann es nicht. Unsere Arbeit ist Seemannsarbeit. Du wirst das ganze Leben das Evangelium ausbreiten, so wie du kannst. Wir werden von verschiedenen Möglichkeiten sprechen. Wir haben jetzt in dieser kleinen neuen Gemeinde in Bohn, da in Weinberg, in Burgund, haben wir da 3 Lehrer, die da drin sind, die zum Herrn gekommen sind. Alle 3 sind durch den Volleyballclub zum Glauben gekommen. Mit ihnen Volleyball gespielt, gell? Einmal in der Woche. Volleyball, ja. Volleyball, ne? Mit ihnen gespielt im Club und absolut nichts vom Glauben gesprochen, bis die Fragen angefangen haben. Ja, du, wieso und, ja. Und im Club sehr schnell gemerkt, dass da ein negativer Geist ist, dass jeder dem anderen sagen will, was falsch geht und so. Und dann angefangen beim Spielen, du hast super gespielt, gell? Und wenn ein Fehler war, du, das ist nicht so schlimm, komm, ja, üben das noch besser, ja? Das kommt gut, ne? Ja? Und das Positive hat so weit gebracht, dass dann die Fragen gekommen sind. Und dann mit ihnen zu Hause die Bibel gelesen. Und Gott, der Heilige Geist, hat dann die Herzen geöffnet, was wir nicht tun können. Der Heilige Geist öffnet Herzen. Einer ist der Geschichtslehrer in einer katholischen Schule. Und da muss ich jetzt an allen Geschichtsexamen dabei sein, wegen alle Fragen über Reformation und Gegenreformation. Und dann an den verschiedenen Examen bin ich da und habe jetzt andere Lehrer von dieser katholischen Schule als Freunde, die ich treffe, Kaffee trinken in der Stadt mit ihnen und Gespräche haben über Bibel mit ihnen. Die sind noch nicht bekehrt, aber der Herr kennt der Weg, wo es da weitergeht. Aber es sind immer Türen, die Gott öffnet, die Türen, die man nicht organisieren kann. Als Gemeindegründer ist es wichtig, dass du Ordnung hast in deinem Leben, ein organisiertes Leben, aber dass du immer bereit bist, dass Gott Türen öffnet, die du nicht überlegt hast, aber wo Menschen da sind und wo du mit Menschen zusammen sein kannst. Also erstens, man kann es nicht machen. Zweitens, und das ist das Schwierige, finde ich, man kann es nicht machen. Und doch, zweitens, man muss gezielt dafür leben. Gezielt für etwas leben, das man nicht tun kann. Ist doch schwierig, ne? Und doch ist es so. Gezielt dafür leben. Es ist wichtig für uns, für Ursula und ich, dass wir jeden Morgen fangen wir an mit Beten. Gezielt, dass Menschen gerettet werden. Unsere Nachbarn. Wir wohnen in einem kleinen Dorf, wo wir gar nicht, ja, wir sind so als Fremde hineingekommen, wie schon 7-mal umgezogen, jetzt mal Fremde neu, ohne Freunde. Gell? Und dann, Herr, zeig uns der Weg zu den Herzen. Und dann wieder der Weg finden zu den Menschen. Zu den Menschen. Und es ist so schön, wenn du diese Last in dir trägst und sie vor Gott bringst, da gibt Gott Möglichkeiten auf diesem Weg. Als wir in diesen Ort gekommen sind und beim Bürgermeister waren, um uns einzutragen, hat der Bürgermeister mich auf die Seite genommen und gesagt, ich muss gerade Herr Herrmann Ihnen etwas sagen, ist peinlich, aber ich muss Ihnen sagen, der Nachbar neben Ihnen hat schon oft gestohlen. Muss ein wenig aufpassen und zuschließen, so, ne? Ich sage es Ihnen gerade so, ne? Ich habe gesagt, ja, das ist ja kein Problem sein, ja, okay. Und wir waren 14 Tage im Haus und dann müssen wir weggehen für ein Wochenende, Ursula und ich. Und da habe ich der Ursula gesagt, du, das Beste wäre jetzt dorsiert, dass ich zum Nachbar gehe und ihm die Schlüssel gebe vom Haus, dass er das Haus überwacht während dem Wochenende, oder? Da bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, du bist ja gerade daneben, ich gehe ganzes Wochenende weg. Kann ich dir nicht gerade zeigen, was ich im Haus habe? So siehst du etwa, und wenn je Feuerwehr oder so, oder hast Schlüssel, kannst reingehen. Das heißt, ja, nein, ich gehe doch. Doch, ich komme, ich zeige dir das. Ne? Wir sind die besten Freunde. Haben nie was gestohlen. Ich habe ihm gezeigt, wo alle meine Maschinen sind in der Garage. Bohrmaschine, Sägemaschine und so. Ne? Habe ihm gesagt, du, wenn du eine brauchst, dann holst sie. Die Garage ist nie zugeschlossen bei mir. Du holst sie einfach. Aber mach sie wieder an den Platz. Aber sag mir, wenn eine kaputt ist, oder? Ja, dass ich wenigstens weiß, dass ich reparieren muss. Ne? Ich habe mit diesem Nachbar kein Problem. Ne? Mir scheint, dass Gott gibt immer wieder Wege, wenn wir uns bewusst sind, das Wichtigste, was wir haben können auf dieser Welt, ist Beziehung mit Menschen. Denn durch Beziehung mit Menschen gibt es Confiance, Vertrauen. Und im Vertrauen hast du dann die große Freiheit, das Evangelium weiterzugeben. Wir haben Freude, in unserem kleinen Dorf haben wir jetzt eine regelmäßigen Hauskreis von diesen Leuten, die vom Dorf da sind. Aber Ursula musste auch 2 Jahre lang im Dorf in so einen Frauenkreis, Stubenkreis, Donnerstagnachmittag gehen, wo die Frauen zusammenkommen, um Bastelarbeiten und so, ja. Und so hat sie ihre Freundinnen vom Dorf. Und so konnten wir miteinander eine Arbeit hier anfangen. Also sich damit beschäftigen, beschäftigt sein damit, mit der Zielsetzung, ich will dafür leben, dass andere Menschen so ein Vertrauen bekommen, dass ich mit ihnen von meinem Herrn reden kann. Was kann ich tun, dass andere Menschen mir vertrauen können? Vertrauen können sie natürlich nur, wenn ich wahr bin. Es geht nicht um ein künstliches Vertrauen produzieren. Ne? Aber wenn ich wahr bin mit ihnen, da kommt ein Vertrauen und ich glaube, da kommen Situationen, die Gott gibt und diese Situationen kann man dann benutzen. So ging es auch in der Straße mit einer Frau, die vom Krebs dann gestorben ist und Ursula konnte mit ihr noch genügend Zeit haben, dass sie noch das Evangelium annehmen konnte und dann auch besucht hat in das Soin Palliativ im Spital, also den letzten. Und jetzt können wir auch dem Witwer weiterhelfen in der Straße. Und dann auch entdecken, weil du das Ziel hast, versuch zu entdecken, wo andere Menschen dir helfen können. Wir haben so eine Krankheit, ich weiß nicht, ob die in Deutschland auch so ist, wie bei uns Franzosen, bei den Gläubigen, dass wenn Gläubige Arbeit haben zu Hause, dass sie den Reflex haben, einen anderen Gläubigen zu rufen, zum Helfen. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man den Nachbar fragt. Denn was wird es für dich sein, wenn ein Nachbar zu dir kommt und sagt, könntest du mir helfen, 5 Minuten das zu tun? Das wäre doch für dich eine Ehre, oder? Sagen, super, der holt mehr. Ja. Das musst du daran denken, für den anderen ist genau dieselbe Überlegung. Du machst ihm viel Freude, wenn er dir helfen kann. Es ging uns so, zum Glück habe ich in verschiedenen Situationen so immer wieder die Ursula, die mir so eine Hilfe ist. Wir kamen nach einem Umzug für neue Gemeindearbeit, haben wir in einem Haus gewohnt, wo der Besitzer war Zeuge Jehova und im Unterschoss vom Haus, also Rez-de-Chaussee, vom Haus war der Saal von den Zeugen Jehova und wir wohnten drüber. Also nicht sehr ideal, finde ich, als Missionar, als Platz. Ne? Und als ich da reingekommen bin, habe ich dem Herrn gesagt, Herr, also wie überlegst du das? Ne? Wie kommen wir da raus? Ja? Das ist nicht sehr ideal. Und nach ein paar Wochen war das Ganze, die Toiletten, also WC und so, alles verstopft. Ja? Und da habe ich der Ursula gesagt, du, klar, wir sind viel zu viele Leute mit dem Team, alles verstopft, okay, da muss ich jetzt einen Tag nehmen, um das alles auszustopfen. Ja? Oder wie man das sagt, nein, nicht ausstopfen, durchstopfen. Ja, okay, die Worte fehlen. Der Geschmack ist da, nur die Worte fehlen, ja. Und dann sagen wir Ursula, du, der Nachbar, ich habe gehört, der Nachbar, das ist ein älterer Mann, der war als Beruf Plombier, also Installateur, war er als Beruf. Und hat mir Ursula gesagt, vielleicht weiß er sogar, wo die Röhre durchgehen, denn ich hatte keinen Plan vom Haus, vielleicht weiß er sogar, wo die Röhre durchgehen, weil er schon so lange da wohnt. Da habe ich gesagt, du, ach komm, ich mach das Ding selber. Das ist doch, ja, okay. Noch Zeit verlieren und so. Ja. Und dann habe ich durch meine Frau, bin ich gehorsam gewesen. Ob es biblisch ist, weiß man nicht immer. Und dann habe ich diesen Nachbar geholt und er hat mir erklärt, wo die Röhre sind. Und dann wollte mir helfen. Ich habe gesagt, nein, für die Arbeit kann ich machen, aber ich bin so dankbar jetzt, die Röhre. Und haben wir einen Kaffee getrunken und so. Und der hat dann der ganzen Nachbarschaft gesagt, die sind nicht Zeugen Jehova, die. Wir hatten aber nichts von Evangelium gesprochen. Nein, die sind keine Zeugen Jehova. Der Mann, der hat uns die Türen geöffnet. Und wir hatten nichts noch gesagt im Quartier vom Evangelium. Aber mit dem, dass er helfen konnte und dass wir gemütlich miteinander einen Kaffee getrunken haben und so ganz normale Menschen waren, glaube ich, ja, hat das geholfen, dass er gemerkt hat, die sind nicht zu genagelt auf sich selber. Also man kann es nicht Gemeinde gründen, aber man muss gezielt dafür leben. Drittens, man ist für die anderen Menschen ein Modell, ob man will oder nicht. Das ist biblische Prinzip, gell? Altes und Neues Testament. Altes und Neues Testament, alles geht weiter von Generation zu Generation, nicht einfach durch die Lehre und durch die Gesetze, sondern durch das Ausleben von der Lehre und von den Gesetzen. Und das müssen wir in jeder Generation wieder begreifen. Je mehr unsere Leben als Ältere, ich zähle mich jetzt zu den Älteren, je mehr unsere Leben als Ältere und unsere Türen von Häusern geschlossen sind und dass junge Menschen nicht sehen, wie wir leben mit Christus, wie weniger ist es ihnen möglich, Modelle zu haben. Wir können ganz gute Botschaften geben, aber Menschen müssen sehen, wie du lebst und was du lebst. Und sie müssen sehen, wie du mit Not umgehst, wie du mit Leiden umgehst, wie du mit Schwachheit umgehst. Eine Zeit in meinem Dienst war ich Handlanger, also in einem Supermarkt. Und als ich, das war so Halbzeitarbeit, so halbe Wochen, wo ich im Supermarkt war, denn ich hatte keine Kontakte in der Stadt. Es war in dieser Zeit war es ein ganz kommunistisches Viertel von dieser Stadt in Remiremont. Und ich kam nicht zu den Leuten als Vollzeitler. Da habe ich gedacht, ich muss anders reingehen. Dann habe ich mich anstellen lassen in einem Supermarkt als Handlanger. Und das war interessant. Da wurde mir wichtig in dieser Zeit vom Arbeiter, die Menschen erwarten nicht von mir als Christ, dass ich keine Fehler mache. Sie erwarten von mir, dass ich meine Fehler zugebe. Großen Unterschied. Denn es gibt immer Christen, die das Gefühl haben, ich muss so leben, dass es alles ganz gerade ist, ja? Voll. Nie ein Fehler. Und dann, mit dieser Idee, verschließt man sich. Trennt man sich von den anderen. Hat man Angst, dass man ins Gleiten kommt. Ins Abschleifen hineingeht. Aber der Gedankengang, der wichtig ist, wir wollen nicht mehr sündigen, aber wir bleiben Sünder, solange wir in diesem Körper sind. Aber die Größe, die wir haben, weil wir von der Gnade leben, wenn wir eine Sünde tun, können wir sie erkennen, bekennen und zugeben. Wir hatten so einen Chef im Supermarkt, in unserem Sektor vom Supermarkt. Der hat immer die Gewohnheit, so wenn etwas schief ging, hat er richtig ausgebrüllt, was er so konnte über alle. Ne? Und einmal habe ich mit einem Fenwick, so einem Ding, der Palettenheber da, ne? Ja, habe ich so eine Palette rumgeschmissen. Und dann hat er es gesehen, war schon ganz rot mit dem Kopf, ne? Und wollte schon alle anschreien. Bin ich gerade auf ihn zugegangen, habe ihm gesagt, ich bin schuld. Habe ich gesagt, nicht die anderen, ich bin schuld. Und habe ihm nachher gefragt, was ich tun kann, um das, was ich kaputt gemacht habe, zu reparieren. Und ein paar Wochen später hatten wir ein Gespräch miteinander, wo er das Gespräch angefangen hat. Denn eigentlich, er war beschäftigt damit, dass man Fehler und Schuld bekennen kann. Und mir scheint das so wichtig in unserem Leben mit den anderen Menschen. Die Menschen erwarten nicht, dass du perfekt bist. Aber sie dürfen erwarten von uns Christen, dass wir wahr sind. Und ich glaube, das ist die Schule. Die Schule Gottes, um in dieser Welt zu leben, ist wahr zu sein. Wahr zu werden, würde ich sagen. Denn es ist ein ganzen Prozess, gell, in unserem Leben der Heiligung, um wahr zu werden. Diese drei Schwerpunkte möchte ich dir einfach mal lassen für heute Abend. Gemeindegründung, man kann es nicht Gemeinde gründen. Nimm vielleicht das mit im Sinne, orientier dein missionarisches Leben nicht auf Gemeindegründung. Orientiere es in deinem Herzen auf Jüngerschaft, mit Menschen leben, mit Menschen in den Dienst hineingehen. Und du wirst da sehen, wie diese Menschen mit dir zusammen Gemeindegründung machen. Mit ihren Ideen, mit ihren Gaben, mit ihren Möglichkeiten. Du hast gemerkt, das Schönste an einer Arbeit ist, wenn man in dieser Arbeit dir eine Möglichkeit der Kreativität gibt. Dass du etwas selber ausdenken kannst und etwas ganz, eine persönliche Note dazu geben kannst. Lass das den anderen. Lass ihnen diese Freude. Dass sie in Gemeindearbeit, in Gemeindestrukturen, in Gemeindeüberlegungen, dass sie immer wieder ihre persönliche Note, das kreative Moment dürfen sie haben. Mir scheint, je mehr wir eine Gemeinde von vornherein in Formen hineindrücken, je weniger ermöglichen wir Kreativität bei den Menschen und so weniger gibt es Multiplikation. Die Multiplikation, die Vermehrung der Jüngerschaft, die kommt durch gehen lassen. Kreativität ist gehen lassen. Ich habe in den Vogesen die Freude gehabt zu sehen, wie Jünger Multiplikation gegangen ist bis an die 8. Generation. Ich hatte die Freude, weil Gottes Geist gearbeitet hat, einen Menschen zu Jesus zu führen, der einen anderen zu Jesus, der einen anderen, der einen anderen, der einen anderen, bis zum 8. Kette. Aber jeder musste lernen, dass der andere wieder die ganze Freiheit hat, im Lesen von Gottes Wort, in Beten zu entdecken, welchen Dienst er tun kann in dieser Gemeinschaft, in der wir leben. Und diese Menschen, die dazukommen, die müssen da nicht einsteigen und in mein Programm hineingehen. Lass sie Ideen haben. Und du musst als Pionier arbeiten, Arbeiter, ein gutes Prozent Risiko immer wieder eingehen. Manchmal denkst du, wenn der das so macht, wie wird das auskommen? Ja? Und du wirst staunen, dass es ganz anders wird und dass es super gut geht plötzlich. Und denkst nachher, ach Herr, da habe ich wieder so dumme Sorgen gehabt. Ja? Hab gedacht, da muss ich kontrollieren dabei. Hat es etwas gegeben, was ich nie überlegen konnte und was so viel besser ist. Also man kann es nicht. Zweitens, man muss gezielt dafür leben. Frage, die ich dir heute Abend stelle, weil was ist das Ziel von deinem Leben? Stell dir jetzt mal vor, du bist 85 oder 90 Jahre alt und du sitzt hin, wenn du noch sitzen kannst, und du sitzt hin und schreibst für deine Kinder die Ziele, die du erreicht hast und vielleicht auch, was du immer wolltest und nie getan hast. Schwierig, sich das vorzustellen. Denn die Ziele, die wir erreichen im Leben, sind die, wo wir durch das ganze Leben lang nehmen wir diese Ziele als Prioritäten im Leben. Nur die kommen ans Ende. Als mein Vater vor dem Sterben war, also vor dem Heimgehen war, er war 91, Gott hat ihn gebraucht, um über 30 Gemeinden zu gründen. Da hatte ich noch Zeit mit ihm zusammen. Ich war ein sehr guter Bibelkenner. Und wenn ich Botschaften vorbereitet habe, habe ich oft meinem Vater telefoniert und gesagt, du Papa, wie heißt das im Griechischen? Dann hat er das sofort gesagt und konnte mir helfen, um die Texte zu verstehen. Da habe ich ihm noch gesagt, du Papa, welche Ziele hast du das Gefühl, hast du gut gesetzt im Leben? Und welche würdest du mir raten, anders zu setzen, jetzt wo ich noch jünger bin, um das Ziel zu erreichen? Und ich war so dankbar, als er mir gesagt hat, du Dani, ich habe versucht, seit dass ich im Dienst bin, habe ich versucht, Menschen als Jünger Jesu mitzunehmen im Leben. Er hat immer gesagt, ich habe es nicht genug getan, aber ich bin so dankbar, dass mich der Herr immer wieder ermahnt hat, um das wieder als Priorität zu setzen. Das war für mich eindrücklich. Ne? Wenn so dein alten Vater dir das sagt, das lass dir Eindrücke im Leben und dann setzt du auch neue Prioritäten. Also man muss gezielt dafür leben. Und drittens, du bist für die anderen Menschen ein Modell. Ich sage oft, es ist so schön, wenn man als Team leben kann. Denn meine Frau sagt oft, das Teamleben ist der beste Weg zum Sterben. ist gar nicht falsch, ne? Was ich sehr gut finde im Leben als Team ist, dass weil wir miteinander dasselbe Ziel haben, sind wir immer daran, uns miteinander, einer dem anderen Mut zu machen, durch den Lebensstil dieses Ziel zu erreichen. Und das finde ich etwas so Schönes. Und das kann natürlich anfangen für die Verheirateten mit der Ehe, gell? Wo man sich zusammensetzt und sich sagt, okay, für was wollen wir jetzt leben miteinander? Was ist unsere Zielsetzung? Was wollen wir in unserem Leben erreichen? Wir wissen, dass wir niemand bekehren können. Wir wissen, dass wir keinen anderen Gläubigen heiligen können. Das ist doch unerhört, gell? Du kannst die besten Botschaften geben und jeder darf schlafen dabei. Ist doch gut, ne? Ja. Du hast absolut keine Waffe, um Druck zu machen auf die Menschen. Denn die Menschen gehören Gott. Und die Gemeinden, die du gründest, die Menschen, die du schulst, die gehören nicht dir. Die gehören alle Gott. Und jetzt musst du dich total einsetzen für etwas, das nicht dir gehört, aber das deine Zielsetzung ist. Und für diese Menschen bist du ein Modell. Die werden dir nachahmen. Also ich hoffe, dass es dir Mut macht. Ich habe keine, wir hatten noch die letzten Tage, bin ich mit verschiedenen Missionaren zusammen gewesen. Und einer hat gefragt, du Dani, was hast du denn verschlüsselt so? Nach 30 Jahren Pionierarbeit, wie? Ich sage, jeden Tag Bibel lesen, manchmal nicht, leider. Ich versuche es jeden Tag. Jeden Tag beten, das ist ein richtiger Kampf, ich weiß nicht, wie du es lebst. Aber es ist gar nicht leicht zu beten, es ist gar nicht leicht auszuharren, es ist gar nicht leicht beim Beten mit den Gedanken dabei zu bleiben. Und jeden Tag von der Gnade zu leben. Das heißt, vom Geschenk Gottes, das ich nicht verdiene. Das ist Gnade, ja. Geschenkt werden von Gott jeden Tag. Und morgen, so Gott will, werden wir mehr reden von der Überlegung, der strategischen Überlegung, wie kann ich ein Ziel erreichen? Was ist biblisch? Und da brauche ich eure Hilfe, denn ich will nicht unbedingt sagen, dass ich biblisch bin. Ich habe vielleicht manches verstanden, aber andere müssen wir helfen, dass wir miteinander so nahe an Gottes Wort uns klammern, so nahe wie möglich, um Gemeinde zu bauen, um in diesen Taten zu stehen. Ich höre, glaube ich, auf für heute Abend. Wenn jemand gerade eine Frage hat oder einen Kommentar, einfach rausgeben. In Frankreich sind wir gewöhnt, dass die Leute explodieren. Ja. Es ist zwar eine der Methoden, das ist eine Klammer, ist eine der Methoden, die jetzt am besten geht im Moment. Im Moment. In Bonn waren wir so Abende, evangelistische Abende als Rundgespräch und an einem Tisch, wo wir über ein Thema sprechen miteinander und wo das Publikum immer wieder eingreift. Ja. Und wo wir diskutieren drüber. Wir hatten einen Abend letzte Woche über Stress und Gleichgewicht im Leben. Ja. Und da kam viel raus, ja, von Menschen, die im Stress sind mit der Arbeit, Mann und Frau, die arbeiten, Kinder können sie nicht erziehen und so weiter. Da kam vieles raus, ne? Hat so vieles explodiert. Und da konnte ich den ganzen Abend und dann auch noch Zeugnis geben, was für eine Ruhe das Gott geben kann, um ein Gleichgewicht zu finden. Also das ist jetzt etwas, das in Frankreich im Moment so die Disputationen das sind noch die Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Eine Frage, etwas dazu zu sagen?
Habe ich richtig verstanden, dass in Frankreich jetzt auf öffentlichen Plätzen nicht mehr evangelisiert wird?
Ja, ja.
Ich darf also nicht nach Frankreich und Bibeln verteilen.
Das heißt, vom Gesetz her darfst du das nicht. Gell? Das ist jetzt so. Aber ich glaube, es wird eine ganze Zeit geben, wo die Bürgermeister und die Polizei diese Gesetze nicht in Praxis umsetzen. Ich habe diese Gesetze da, bei mir im Zimmer. Die sind rausgekommen vor 3 Wochen jetzt. Gell?
Soll das EU-Recht werden?
Es könnte werden. Es wird wahrscheinlich nicht schnell, denn in Deutschland habt ihr eine ganz andere Organisation. Weil ihr in Deutschland habt ihr diese Organisation zwischen Glaubensfragen und Staat, ist das verschieden pro Länder. Ja? Und zum Beispiel Bad Württemberg, habe ich gelesen, die haben jetzt viel Fragen, denn die Moslems verlangen jetzt auch, dass die Imams also unterrichten können in der Schule, wie der Protestantismus oder ja und so weiter. Ne? Also denn das, was Frankreich jetzt rausgegeben hat, hatten sie einen Text, also es sind 77 Seiten, ist ein Text, wo sie vergleichen mit allen verschiedenen Ländern von Europa. Und Frankreich ist jetzt an der Spitze in dem Sinne, dass sie alles, was Glaubensfragen sind, ist nur noch Privatleben und nur noch in den Sälen, die gemietet sind für Kult, also für Gemeinde, ja, Religion. Aber das wird jetzt eine Zeit brauchen, bis das wirklich ins Rollen kommt, gell? Habe ich das Gefühl. Ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Das hat ins Rollen gebracht, gell? Ja, ja. Hat es ins Rollen gebracht. Aber gut, das ist jetzt. Aber für uns ist das noch kein Problem, gell? Wir werden doch weitermachen und wir sind schon früher, auch vor Jahren, von der Polizei angehalten worden und so, die. Da verliert man einfach eine Stunde und dann hat jeder Polizist ein neues Testament, dann geht man weiter. Gell? Das ist auch kein Problem. Nein, wir haben keine schwierige Situation. Wir haben viel Freiheit noch. Das einzig Schwierige ist es, dass es momentan jetzt wie eine Decke wirft auf die Gemeinden, weißt, dass die Leute den Mut nicht mehr haben. Du merkst jetzt in den Gemeinden so wie ein Entmutigtsein, ein sich zurückziehen von der Welt, im Sinne, dass man wahrscheinlich mehr Mut braucht jetzt, um wirklich Stellung zu nehmen. Und dafür beten wir, weißt, dass die Gemeinde nicht jetzt einfach das sich lässt mit einziehen so in eine unnötige Krise, würde ich sagen. Aber wir haben einen Kampf in Frankreich, wenn ich davon rede, für das Gebet. Wir haben in letzter Zeit in vielen Gemeinden viel, viel weniger Beter. Das ist etwas, was uns sehr viel Mühe macht. In verschiedenen Gemeinden, wo die Gebetsstunden immer weniger Leute sind. Das ist ein richtiges Psch. Ja. Und das ist ein schlechtes Zeichen, gell? Aber wir müssen weiter kämpfen und Mut machen, gell? Und ja, im Triumphzug vom Herr hinten nachspringen. Andere Frage? Ja.
Vorhin gesprochen von, es geht nicht nach Resultate.
Ja. Ja, zum Beispiel, du hast immer, also am Anfang vom Dienst hatte ich mit dem wirkliche Krisen, als ich jung war, gell? Denn ich wollte ein paar Mal aus dem Dienst aussteigen und wieder in den Beruf zurück, weil ich gedacht habe, ich verliere da nur Zeit. Ich habe die ersten Jahre regelmäßig 5 Nachmittage in der Woche bin ich von Haus zu Haus gegangen, um Bibel zu verkaufen. Und oft habe ich ganze Tage verbracht, wo ich nicht eine Bibel verkauft habe, nicht einen Kontakt gehabt habe, immer wieder vor der Türe gestanden, gell? Und dann oft weinend dem Herrn gesagt, du, jetzt ist genug, gell? Fertig, Schluss, hä? Jetzt gehe ich in den Beruf zurück. Und da musste ich lernen, durch diese Situation musste ich lernen, nein, es geht jetzt nicht darum, dass du die Bibel zählen kannst, die du verkaufst. Es geht jetzt darum, dass du weitermachst und es wird Möglichkeiten geben, wo Menschen auch das Herz öffnen. Und das ist ein Leiden. Denn das Problem ist, dass wir in unserer Gesellschaft muss alles mit Resultaten da sein, gell? Also werden immer mehr auch die Diener Gottes, kommen immer mehr die Jungen in diese Spannung hinein, dass sie von einer Methode zur anderen springen, weil die Methode nicht genügend Resultate gibt. Wir haben in Frankreich zum Beispiel von den Jungs, die aus den Bibelschulen kommen, aus den verschiedenen Französischsprechenden, ob es jetzt von Paris, Nogent oder die Schweizer Bibelschulen, haben wir ein Großteil, nicht die meisten, 35% sind es genau, 35% von diesen, die in eine Bibelschule gemacht haben und als Missionar rauskommen, 35% steigen aus dem Dienst raus nach 4 Jahren Dienst und sind fertiger. Denn in den Schulen werden oft Modelle gezeigt, wo das und das, das läuft, verstehst? Und das kann man machen und dann, und sonst machst du eben so, ja? Und da kommst du raus und bist in einem Volk, wo eigentlich bist vor Leute, die keinen Durst haben, ne? Und dann kannst du sie trinken machen, ne? Und dann geht es ums Ausharren. Und ich sage oft, es gibt viel Bücher über Erweckungen, die super sind. Meistens fehlen bei diesen Büchern das erste Kapitel, das man nicht kennt. Darum hat man es nicht geschrieben, verstehst? Von vielleicht diesen 2 Witzemen oder dieser kleine Gebetskreis, der 25 Jahre gebetet hat für diesen Stamm. Ja? Und dann kam ein Missionar. Ja? Und dann geschah was. Ja? Und da hat man das Gefühl, wie hast du das gemacht, jetzt, dass es geschah? Ah ja, du hast so gemacht, also so geht's, gell? Ja? Und wir funktionieren eben oft so, und das bringt uns in Not hinein. Aber wir sind so, als Mensch sind wir so, gell? Das kann ich nicht anders sagen. Ich habe es gemerkt, solange ich in den Vogesen war, als jungen Pioniermissionar und keine Gemeinde gegründet war, also die ersten 7 Jahre, da hat mich niemand eingeladen, um etwas zu sagen über Gemeindegründung. Da war ich ganz ein Unbekannter. Ja? Normal, ja? Und ich konnte doch niemand bekehren und keine Gemeinde gründen. Aber als der Herr etwas getan hat, hat man Daniel gefragt in den Bibelschulen, wie hast du gemacht, ja? Und welche Methode? Und wie kann man es machen? Und das ist immer wieder die Gefahr, dass man dann meint, so wie es der Herr an einem Platz gemacht hat, wird es an anderen Plätzen machen. Wir haben mit Menschen zu tun und wir haben mit Gottes Plan zu tun, den wir nicht kennen, gell? Das ist, ja. Darum sage ich immer wieder, und den Jungen, die mit mir sind, sage ich immer wieder, Mann, wir machen eine gute Arbeit, wenn wir mit einem vollen Sack Traktate weggehen und leer zurückkommen, ja, da haben wir Seemannsarbeit gemacht. Und wir werden vielleicht eine ganze Generation Seemannsarbeit machen, aber wenn die nächste Generation ernten kann, Lob und Dank. Wir wollen ja nur eines, dass der Herr gepriesen wird. Das braucht Spannkraft in einer Welt, in dieser postmodernen, wo alles sehr schnell gehen muss. Ja. Und weil es so schnell gehen muss, müssen wir selber immer wieder aufpassen, dass wir nicht meinen, dass intellektuelle Schulung auf geistlichen Prinzipien schon das Leben gibt. Ja. Denn das stimmt auch nicht. Ja. Es gibt viele Gläubige heute, die jetzt ganz gute Ordner zu Hause haben, wie man Jünger schult und so weiter. Gell? Aber das heißt noch lange nicht, dass Jünger aufstehen. Ne? Das heißt jetzt auch nicht, dass man keine Schulungen machen soll. Wir sollen immer verbessern, was wir verbessern können. Aber wir dürfen nicht auf Schulung unseren Wert stützen, auf unser Wissen oder auf Methoden. Sonst kommen schwere Stunden. Ne? Der Enttäuschung, da bin ich auch durchgegangen, denn ich hatte auch so Ideale. Als junger Missionar, mit dem allem, was ich gelernt hatte, hatte ich gedacht, kein Problem, gell? Das geht so und so. Und nachher habe ich gelernt, wie man mit Streitigkeiten umgeht, habe gedacht, kein Problem. Und dann kamen Streite, wo nie Lösungen kamen. Nie Lösungen. Nur weinen. Total unlogisch. Wo der Feind dahinter ist, gell? Und da merkst du wieder auch, dass menschliche Wissen, auch Kurse über Seelsorge bringen dich doch auch wieder vor Situationen, wo du keine Lösung hast. Aber ich glaube immer noch, dass Gott das will, dass wir abhängig bleiben von ihm. Sonst würden wir uns auf anderes stützen. Okay. Ich hoffe, ich war nicht zu negativ. Ich möchte noch beten zum Schluss. Es ist wahr, Heiland, du baust deine Gemeinde. Und wir sind auch so sehr dankbar, wenn wir hören, dass du in anderen Ländern, in anderen Kontinenten, dass Menschen zu dir kommen, Buße tun und deinen Namen verherrlichen. Herr, schenk uns die Kraft, in unseren Ländern auszuharren. Gib uns deine Geduld. Hilf uns, Heiland, dass wir vorwärts gehen und einfach mit dir, mit deinem Eingreifen rechnen. Ich bitte, Herr, dass du alle Lieben, die im Dienst stehen, in Gemeindegründung, dass du sie stärkst, dass keiner entmutigt wird. Herr, gib jedem so ein Vertrauen zu dir, dass man auch da, wo man nichts sieht von der Arbeit, dass man sich total freuen kann in dir. Herr, danke, dass du uns das schenkst im Leben, dass wir wie Paulus auch sagen können, freue dich in dem Herrn. Alle Wege, alle Zeit sage ich, freue dich im Herrn. Danke, Herr, für die Freude, die du bist für unser Leben. Hab herzlichen Dank dafür. Amen.